Und die sind alle sehr schön gemacht und im Prinzip erklären sie in vielen Videos auf Instagram, aber auch auf TikTok, die Entschleunigung des Lebens. Also da siehst du dann Frauen sehr schön, sehr jung, sehr dünn übrigens auch, die Brot backen oder die andere Dinge einfach selber herstellen und alles ist so in gedämpften Farben. Daneben gibt es ein paar Kinder, die alle ganz ruhig sind und alle ganz entspannt sind und das ist ein Sehnsuchtsfenster, nenne ich es jetzt mal. Und alle, die einen Beruf und Kinder haben, also sowas wie Doppelbelastung oder auch nur einen Beruf, der sie sehr ausfüllt haben, werden bei dem Anblick von solchen Videos irgendwie auf den Gedanken kommen, ui, das ist aber schön, das hätte ich auch gern.
Stelle vor, du scrollst durch Instagram. Eine Frau im Blümchenkleid knetet Sauerteig im goldenen Morgenlicht. Drei Kinder lachen im Hintergrund. Alles ist warm, weich und wunderschön. Und für einen kurzen Moment denkst du dir, eigentlich hätte ich das auch gern. Genau in diesem Moment setzt das Buch an, über das wir heute sprechen. Herzlich willkommen bei Lunchbreak Stories. Ich freue mich sehr, denn meine heutige Gästin gehört zu den profiliertesten Journalistinnen Österreichs, Barbara Haas. Barbara hat als Studentin bei der Kleinen Zeitung begonnen, in der Regionalredaktion im Chronik- und Außenpolitik-Ressort und war früh auf Auslandsreportagen unterwegs. Äthiopien, Uganda, Guatemala. 2006 wurde sie Gründungsmitglied der Tageszeitung Österreich. 2014 übernahm sie die Chefredaktion des Magazins Wienerin und hat dieses Blatt 6 Jahre lang geprägt. Seit 2021 ist sie zurück bei der Kleinen Zeitung, wo sie den gesellschaftspolitischen Podcast Fair and Female hostet und über Frauen, Familie und Gesellschaft schreibt. Und seit kurzem ist sie auch Autorin. Ihr Buch heißt Bullshit mit Blümchenkleid, Tradwives und die neue Lust am alten Rollenbild. Darin nimmt sie den weltweiten Tradwife-Trend auseinander. Die perfekte Social-Media-Idylle, das Geschäftsmodell dahinter und auch ein bisschen so die politischen Kräfte, die dieses Bild ganz gezielt für sich nutzen. Das Besondere daran, Barbara schreibt es nicht von außen. Sie ist als jüngstes Kind einer Großfamilie von einem Bauernhof im steirischen Enstal aufgewachsen. Ihre eigene Mutter, sie nennt sie liebevoll Tradwife 1.0, kommt im Buch selbst zu Wort. Wir sprechen heute über ihren Werdegang und darüber, was sie antreibt, über ihre Kindheit und darüber, wie viel davon in ihrer heutigen Arbeit steckt und über die Frage, warum sich ausgerechnet jetzt so viele junge Frauen nach dem alten Rollenbild sehnen und über etwas, das Barbara besonders am Herzen liegt, wie wir uns als Frauen gegenseitig stärken und unterstützen können. Und warum das kein nettes Beiwerk ist, sondern ein echter Machtfaktor. Eine Stunde Mittagspause, ein Gespräch, das dir bleibt. Los geht's. Ja, hallo, liebe Barbara. Schön, dass du heute bei mir bei den Lunchbreak Stories zu Gast bist. Oder eigentlich bin ich's bei dir heute in Wien. Und mich würde sehr interessieren, ich gehe bei den Lunchbreak Stories eigentlich immer so ein bisschen zurück in die Kindheit. Und das trifft sich sehr gut, da du ja auch gerade ein Buch geschrieben hast und ich da auch einige Dinge über deine Kindheit herausgefunden habe. Unter anderem, dass du als jüngstes Kind auf einem Bauernhof im steirischen Enstal aufgewachsen bist. Und ich habe mir die Frage gestellt, inwieweit dich das auch geprägt hat, dass du dich heute so für Themen einsetzt, die Frauen betreffen in puncto Gleichberechtigung, Autonomie von Frauen, wie dich das geprägt hat und wie sich sozusagen deine Biografie auf dieses Thema auch speziell auswirkt.
Ja, Julia, also danke mal für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich da bei dir in deinem coolen Podcast zu Gast sein kann. Es ist eine spannende Frage, die Frage nach Biografie und wer prägt was, was man dann am Ende macht. Ich glaube, mich haben schon unterschiedliche Dinge geprägt. Du hast eh schon gesagt, ich bin in einer sehr, sehr großen Familie aufgewachsen. Und um sich das ein bisschen vorstellen zu können, also ich bin das jüngste von 7 Kindern und am Anfang kamen 4 Jungs und dann kamen 3 Mädchen. Also die Machtverhältnisse waren schon mal durch die Altersordnung relativ schnell, relativ klar festgeschrieben. Und mich hat das recht schnell zu nerven begonnen, dass man als die Jüngste, also jetzt, okay, ich komme von einem Bauernhof, da gab es dann auch schon so Dinge mit Maschinen zu machen, mit Traktoren zu fahren. Ich durfte das nie machen, weil ich war immer die konnte nur Zuträgerin sein und so. Also so grundsätzlich, man ist kleiner und man ist ein Mädchen und darf dann Dinge nicht. Das habe ich schon relativ früh gelernt, dass mich das stört und habe dann auch immer Umwege gefunden, um halt dann doch zu so einer Maschine noch Zugang zu finden und das zu lernen. Bei mir war es total wichtig, Traktorfahren zu lernen, weil das eben so ein Ermächtigungsritus auch war. Wenn du auf der Maschine sitzt und nicht nebenbei das Heu mit dem Rechen machst, dann hast du an Status gewonnen. Ist recht plastisch, aber kann man sich vielleicht sogar nachvollziehen, wie das gemeint ist. Und dass es grundsätzlich in unserer Familie ursprünglich sehr patriarchal zuging, das hat mich schon auch geprägt, weil die Männlichkeit war überhaupt in der Überzahl und in der Übermacht. Und das hat sich dann biografisch komplett ins Gegenteil verkehrt, als mein Vater sehr früh gestorben ist. Da war ich 17 und da war die Situation so, dass der ganze Betrieb, der ganze Bauernhof ist quasi vor dem Ruin gestanden, weil mein Vater viele Dinge nicht offengelegt hat, was Kredite betroffen hat und so weiter. Und es lag dann an einer Frau, nämlich an meiner Mama, diese ganze Sanierung zu machen. Und da konnte ihr auch niemand in dieser Vehemenz helfen, in der sie bis hin zu immer nach Graz zu fahren, dort bei der Landesregierung quasi fast zu bivakieren, um Termine zu kriegen für Dinge, die sie gebraucht hat, für Widmungen und so weiter. Und da hat sich das komplette Familiensystem umgestellt von Patriarchat auf Matriarchat. Und diese Stärke, die ich da mitgekriegt habe von meiner Mama, die hat mich so wiederum bestärkt und auch so irgendwie, sie war halt so ein Role Model für mich bei all dem, dass es natürlich total schwierig war, weil es finanziell alles so schwierig war, aber das zu schaffen und auch quasi meine Brüder, die sicher auch gern geholfen hätten, aber die konnten da auch nur zuschauen, wie diese Frau diesen Betrieb von negativ auf positiv wieder umdreht. Und das hat mich, glaube ich, am meisten geprägt. Also nicht so sehr meine eigene Position, sondern zu erleben, wie sich eine Frau in einer sehr ausweglos scheinenden Situation wirtschaftlich so den Turnaround schafft.
Wow. Das sind beeindruckend. Erinnert mich ein bisschen an meine Mama, die hat keinen Bauernhof gehabt, aber die Lunchbreak-Stories sind bei mir auch biografisch begründbar. Oder warum genau dieses Thema? Weil ich auch so eine Löwenmama habe und das gesehen habe als Alleinerzieherin von 4 Kindern.
Na, dann weißt du es.
Genau.
Dann weißt du ja, was man dann auch mitkriegt und auch wie es einen prägt.
Genau, deswegen habe ich vermutet, dass es bei dir vielleicht auch so eine Geschichte geben könnte. Du hast dann dich entschlossen, Publizistik zu studieren und auch Volkswirtschaftslehre. Oh nein, Entschuldigung, Jus und Volkswirtschaftslehre,
ja.
Oder?
Ja,
Jus. Genau, kein Publizistikstudium, sowas. Nein. Und zwar auf Rat von Mentoren, oder? Das habe ich irgendwo gelesen. Ich hoffe,
ja,
es stimmt.
Ich habe die Salzburger Nachrichten waren bei uns im Haushalt neben der kleinen Zeitung immer die zweite fixe Tageszeitung, weil wir im Ennstal eigentlich auch sehr in Salzburger Nähe sind und der damalige Chefredakteur, der Ronald Barazon, hat einen Vortrag gehalten in meiner Schule in Radstadt, bin ja auch in Salzburg in Schule gegangen und zu dem bin ich hingegangen und da ging es irgendwie um die EU und so weiter und so fort und ich habe gesagt, okay, ich will Journalistin werden, was soll ich machen? Und dann hat er gesagt, jedenfalls nicht Publizistik studieren. Studieren Sie irgendwas, was Sie interessiert und werden Sie irgendwie, also eignen Sie sich Fachwissen an, weil der Journalismus ist ein Handwerksberuf, den kann man quasi lernen, wenn man genug Interesse hat und genug Übung hat, aber er ist keine Kunstform für sich, also machen Sie lieber was anderes. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe sogar noch Umweltsystemwissenschaften dazu studiert. Das war damals so ein Studium irregulare, also da ganz kompliziert musste man sich den eigenen Studienplan selbst zusammenbasteln. Es war auch viel zu viel für mich. Es hat mich überfordert an allen Ecken und Enden. Deswegen habe ich es auch nicht fertig studiert und habe dann parallel dazu einfach versucht, in dieses Handwerk hineinzukommen und bin dann bei der kleinen Zeitung in so ein Assessment Center gekommen, wo es geheißen hat, wir brauchen Content Broker. Und damals hat noch niemand von Content überhaupt gesprochen. Das war journalistische Inhalte. Niemand hat das Englisch verwendet. Und jedenfalls habe ich mich auf dieses Assessment beworben und bin da auch genommen worden und habe dann eine relativ intensive Ausbildungszeit innerhalb der Styria bekommen, aber eben nicht nur journalistisch, sondern auch den ganzen Bereich Marketing und den ganzen Bereich Vertrieb. Mhm. Also das war relativ umfangreich, hat auch mehrere Standorte umfasst, also nicht nur die kleine Zeitung, sondern auch die Presse und Vigernilist in Kroatien. Vigernilist war für mich lustig in erster Linie, weil die Kollegen und Kolleginnen irgendwie sehr in Feierlaune waren, immer so hatte ich das in Erinnerung. Journalistisch konnte ich dort wenig tun, weil ich kein Kroatisch spreche und dort auch nicht so gut recherchieren konnte. Aber die Standorte haben wir uns halt angeschaut, bei der Presse war das interessanter. Und dann habe ich so ein Zertifikat bekommen, das hieß, ich bin jetzt Content Broker. Und damit konnte ich in erster Linie nicht so viel anfangen, aber die Styria hat damals schon Menschen ausgebildet, um sie direkt in eine Anstellung zu übernehmen. Und das war für mich fast ein bisschen überraschend. Ich dachte mir ja, ich werde so freie Mitarbeiterin, die ich vorher auch schon ein bisschen war, noch ein bisschen weitermachen und dann werde ich immer mehr machen und so weiter, wie man sich das so vorstellt. Ich wollte eigentlich nicht unbedingt gleich eine Anstellung, weil ich nicht 40 Stunden sofort für diesen Job erübrigen wollte oder konnte, eigentlich wollte. Und dann kam aber das Angebot und das war auch ein, es gibt das Angebot und es gibt es jetzt und wenn du es jetzt nicht nimmst und wenn du das nicht nimmst, dann gibt es auch so schnell nicht wieder ein anderes. Also habe ich mich dann kurzerhand dazu entschieden, das anzunehmen und das hat mich ganz tief in die Regionalisierung der kleinen Zeitung geführt.
Mhm. Voll die spannende Geschichte, kannte ich noch nie. Woher ist eigentlich dieser Wunsch entstanden oder woher kommt das, dass du gesagt hast, du möchtest Journalistin werden? Was hat dich an dem Beruf so interessiert?
Mich hat schon interessiert, also das hat wieder was eigentlich mit meinem Elternhaus zu tun. Ein durchaus politisches Elternhaus und insofern auch agrarpolitisch relativ umstritten, weil meine Eltern irgendwann gesagt haben, okay, die Kühe, also es ist ein Milchviehwirtschaftsbetrieb und die Kühe, die wir haben, wenn die Kälber kriegen, dann können die das fast nicht allein, weil die sind so überzüchtet, dass es eigentlich immer Hilfe braucht, Punkt eins. Und Punkt zwei, eigentlich haben sie eine nicht so gute Milchleistung. Und sie haben sich dann mit vielen Exkursionen auf die Suche gemacht und sind zum Ergebnis gekommen, das ist jetzt ein bisschen sehr fachspezifisch, ich versuche das ganz banal runterzukürzen, die Kühe, die schwarz-weiß gefleckt sind, die haben einen anderen Körperbau, die können ganz bequem alleine die Kälber kriegen und sie haben mit der richtigen Einkreuzung, das ist alles sehr Science-Fiction, klingt das für uns Menschen, aber bei Tieren ist das sehr üblich, dass man eben von Samenbanken Samen kauft und so weiter, wenn man das gut macht, dann hat man eine hohe Milchleistung. Und das haben sie gemacht und haben dann auch schon vorbereitet, den Betrieb auf Bio umzustellen und das alles war komplett entgegen der Bezirkslandwirtschaftskammer und überhaupt gegen die ganze ÖVP und überhaupt gegen alle, die dort das Sagen hatten. Und daraufhin wurden der Hof meiner Eltern und drei, vier andere, die sich diesem Plan angeschlossen hatten, komplett gedisst. Also wirklich von allem Möglichen ausgeschlossen und so. Und da ist in mir so der Drang erwacht, das ist so unfair, dass jemand, der irgendwie schaut, dass es besser für die Tiere macht und besser für das eigene Einkommen macht, nur weil es eine andere Lobby gibt, davon ausgeschlossen wird. Und niemand schreibt drüber. Das war in keiner Zeitung oder so irgendwas. Das war jetzt auch so eine kleine Geschichte. Das hätte auch damals wahrscheinlich schon niemand interessiert. Aber ich habe gefunden, es ist eigentlich unfair. Und es ist unfair, dass man da nicht irgendeinen Hebel hat, wenn Ungerechtigkeit da ist, dass man zumindest eine breite Öffentlichkeit darüber informiert und dass man da vielleicht auch was in Gang setzen kann. Und die vorher schon beschriebene Geschichte von meiner Mama hat mich zusätzlich motiviert, weil dadurch, dass ich gesehen habe, was meine Mama geleistet hat, bin ich ja erst draufgekommen, wie falsch das vorige System war. Und wenn man sich dann, also dann ist so ein bisschen die Saat gepflanzt und wenn du einmal entdeckt hast, dass es unfair ist, wie auch Frauen in unserer Gesellschaft einfach dastehen, dann kannst du beim nächsten und übernächsten Mal nicht mehr wegschauen. Das ist irgendwie so ein Perpetuum mobile einmal in Gang gesetzt, wird es nie wieder zu stoppen sein. Und das waren dann irgendwie so zwei Argumente, die mich in den Journalismus geführt haben.
Oh, voll spannend. Also ich weiß ja doch einiges schon über deinen Lebenslauf, aber sehr, sehr spannend. Im Zuge meiner Recherchen bin ich auch auf etwas gestoßen, was ich auch noch nicht wusste und was vielleicht viele auch nicht wissen. Du hast auch Reportagen in Krisengebieten gemacht, in Äthiopien, Uganda, Guatemala. Habe ich es vergessen?
Nein.
Wie bist du dazu gekommen und was nimmst du aus solchen Einsätzen mit? Jetzt hast du schon angesprochen, dass du dieses starke Unrechtsempfinden vielleicht sowieso schon in dir hast oder es noch gewachsen ist in der Kindheit, als du sowas beobachtet hast. Was hast du dort gelernt und welche Erfahrungen nimmst du aus diesen Zeiten mit?
Also zu Äthiopien bin ich wirklich gekommen, weil jemand mich gefragt hat und jemand anderes ausgefallen und ich stand überhaupt nicht in der Ziehung und ich habe einfach Ja gesagt. Und das würde ich jedem und jeder immer raten, wann immer sich welche Chance auch immer bietet. Und auch wenn man glaubt, man ist komplett unterqualifiziert, einfach mal Ja sagen. Weil in dem Moment hat ja jemand anderer schon ein bisschen Vorschusslorbeeren dir gegeben und die dann einfach nehmen. Das ist mal, finde ich, das erste Learning aus all diesen Dingen. Und dann kommen ja dann auch andere hinterher und man lernt auch immer am Job. Aber so bin ich zu Äthiopien gekommen und war alleine mit einem Fotograf dort unterwegs und wir hatten wirklich viele, viele Schwierigkeiten, angefangen davon, dass mein Koffer nicht ankam in Addis Abeba und wir dort nur ein paar Stunden waren und dann uns dort auf die Reise gemacht haben. Was dazu geführt hat, dass ich die ganze Zeit die Wäsche meines Fotografen anziehen musste, bis auf die Unterhosen. Und wir wirklich so ein Streitpaar wurden, weil wir mussten zusammenarbeiten, aber eigentlich mochten wir uns nicht wahnsinnig. Und also ist auch von der Arbeits, wie soll man sagen, Herausforderung schon ein bisschen anders, wie du gehst auf eine Pressekonferenz. Und inhaltlich hat's mich extrem schockiert. Das war damals in Äthiopien eine dieser ganz, ganz großen Dürrekatastrophen, wo wir bei uns in Europa noch nicht wussten, was Dürre ist. Das war, also ich weiß jetzt das Jahr nicht mehr ganz genau, aber es war wirklich far away von dem, was bei uns jetzt durch die Klimaverschiebung natürlich auch immer mehr wird. Und dort gab es eine ganze Bevölkerungsstränge, die überhaupt nicht mehr mit Wasser versorgt werden konnten. Und es gab ein großes humanitäres Engagement von der ganzen Welt, dort auch Hilfsgüter hinzubringen. Und wir haben uns angeschaut, die Flüchtlingsunterkünfte, die ja innerhalb des Landes zusammen geflohen sind zu Orte hin, wo es vielleicht dann doch ein bisschen Versorgung gab. Also diese ganz klassischen aufgeblähten Bäuche, Kinder, die wir dann wiederum bei uns über diese Aktionen, wahrscheinlich die Bilder noch im Auge hatten. Und was ich so dramatisch fand dran, war, dass journalistisch es damals ja auch schon Menschen gab, die von einer Katastrophe zur anderen gereist sind, so wie das heute auch ist. Und ich will über niemanden bewerten, wie es einen verändert, wenn man ständig in Ausnahmesituationen ist und wie schwer es sein muss, sich irgendwie so die eigene Persönlichkeit zu behalten und nicht zynisch zu werden. Aber ich kann mich erinnern, wir waren da in einer mittelgroßen Stadt und die Journalistinnen und Journalisten haben dort den Aufstand geprobt, weil es kein Bier gab. Es gab kein Bier. Und dieser Umstand, wirklich, auf der einen Seite verdursten die Menschen und auf der anderen Seite monieren Menschen, dass sie kein Bier haben. Und auch ich hätte gerne eins gehabt, weil man sich gerne ein bisschen ablenkt, wenn man so viel traurige Dinge gesehen hat. Hat aber dazu geführt, dass wirklich so ein Sondertransporterflug organisiert wurde, um das Bier aufzufüllen. Und ich habe das sogar damals in einer dieser Reportagen auch geschrieben, weil ich es furchtbar fand, dass das so nebeneinander existiert. Und ich will damit nicht sagen, dass die ganzen Journalisten totale Arschgeigen waren und das nicht gecheckt haben, aber es hat mir so verdeutlicht, wie unterschiedlich menschliche Bedürfnisse auf unserer Welt schon damals wahrgenommen wurden. Und ich habe mir damals geschworen, ich werde das nie wieder machen, weil ich bin für sowas nicht geschaffen. Ich kann das nicht. Mir tun die Menschen leid und ich habe lange gebraucht, um dann in Österreich wieder zu checken, dass ich aufhören kann, allen diese Geschichten zu erzählen, weil es niemand verstehen wird. Und ich muss für mich das irgendwie eine Verarbeitung finden und habe mir aber gedacht, ich mache das nie wieder. Und Uganda war dann ein bisschen was anderes. Da war nicht so eine akute Katastrophe, aber da ging es ganz stark um Kindersoldaten, die rekrutiert werden, um eben dort Krieg zu führen. Aber es gab auch ein paar schönere Spots dort noch. Und in Guatemala war es dann, also ich, wie soll man sagen, ich habe mich vom Schlimmsten zum Schönsten gearbeitet. In Guatemala ging es dann eigentlich darum, was man tun kann, um regionale Kaffeebauern und Bäuerinnen irgendwie zu unterstützen. Da ging es um diese Fairtrade-Bewegung und so. Und ich habe aber, das war dann mein letzter Rechercheeinsatz, aber für mich war irgendwie auch klar, da führt es mich nicht hin. Das ist für mich Der Spagat ist für mich zu groß, das ständig übersetzen zu müssen, weil ich bin ein Mensch, der halt selber wirklich schnell berührt ist, auch von Menschen, denen es nicht gut geht. Und wenn du das so massiv hast, das wusste ich, dass ich da komme ich nicht klar damit.
Wow, ich glaube, das ist wirklich so ein Aspekt von deiner Biografie, den die wenigsten kennen. Meistens bist du wahrscheinlich noch sehr gut in Erinnerung als Chefredakteurin der Wienerin, dass du ja auch lange Jahre warst und wo ich dich auch kennengelernt habe, am Gründerinnentag vor vielen, vielen Jahren. Wie war denn dein Weg dorthin? Wie ist das gekommen? War das wieder so eine Situation, wo du Ja gesagt hast, wo man dir das angeboten hat?
Ja, das war eine Situation, wo ich Ja gesagt habe, aber das war eine Situation, wo ich mir schon dachte, niemand wird mich jemals wieder um irgendwas fragen, weil ich in einer Situation war. Ich bin nach Wien gegangen und war Gründungsmitglied von der Tageszeitung Österreich und war sehr euphorisch, bei einer Zeitungsgründung dabei zu sein, nicht genau wissend, wer Wolfgang Fellner ist. Und ich habe das, also ich möchte die Zeit überhaupt nicht missen. Ich habe so viel gelernt, ich habe so viele coole Menschen kennengelernt und was neu zu gründen ist etwas, was ich, wenn sich jemals die Gelegenheit ergibt, das sollte man echt tun. Selten wird man so stark gefordert und hat so viel Endorphine gleichzeitig, also ist wirklich cool. Aber turns out, die Versprechungen von diesem neuen Qualitätsmedium, die wurden so nicht eingelöst und ich war trotzdem relativ lang dabei. Ich habe zwar zwischendurch die Kinder bekommen, aber dennoch war ich lang dabei und irgendwann war man in Wien im Mediamarkt quasi nicht mehr vermittelbar, wenn man dort war oder ist. Das heißt, ich habe lange Zeit versucht, irgendwie mich zu bewerben, Angebote zu liefern und so und niemand wollte mich. Also so, das ist auch eine Erfahrung, die jetzt, es ist nicht toll, wenn man einfach abgelehnt wird, wenn man eine gewisse Sippenhaftung erfüllt. Und aber so war es halt. Also ich dachte mir, okay, keine Ahnung, noch mehr Kinder kriegen oder wie komme ich jetzt da irgendwie raus? Und ich wollte aber dort als Medium, trotz dem, dass es immer auch später noch auch coole Leute dort gab, aber ich wollte halt nicht mehr so arbeiten, weil ich wollte halt meinen Kindern, wenn die mich dann irgendwann mal fragen, Mama, was machst du, halt nicht das sagen, wie ich dort gearbeitet habe. Und war aber schon ein bisschen frustriert, wenn so das eigene Werben eigentlich nichts bringt. Und dann ist es wirklich zufällig passiert, dass mich ein ehemaliger Kollege angerufen hat und gesagt hat, bei der Wienerin ist es so, die suchen jetzt gerade eine Chefredakteurin und wenn du möchtest, dann werfe ich dich ins Rennen. So. Und dann habe ich gesagt, wirf mich, wo immer du willst, gerne hin. Und da konnte man sich erstmal noch nicht bewerben, so, weil das war noch keine öffentliche Ausschreibung. Und dann habe ich mich sehr bedankt dafür, dass er mich ins Spiel gebracht hat. Und dann hat mich der damalige Geschäftsführer auch tatsächlich eingeladen und gesagt, ja, wir würden uns freuen, wenn Sie sich bewerben auf diesen Job. Da habe ich natürlich alles Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit das irgendwie eine Tip-Top-Bewerbung wird. Und habe auch den früheren Chefredakteur der kleinen Zeitung angehauen und gesagt, Hubert, du musst mir eine Empfehlung geben, und zwar eine ordentliche, weil ich eben schon so punktiert war, dass ich gar nicht, also ich musste sozusagen meinen eigenen journalistischen Markenwert wieder aufbauen. Und wie schön, dass es geklappt hat, ja. War toll.
Auch die Geschichte, glaube ich, kennen die wenigsten. Du hast die Wienerin eigentlich von einem, wie soll man sagen, von einem klassischen, was auch immer klassisch bedeutet, Frauenmagazin reformiert oder sehr, sehr umgestaltet und deine persönliche Note da auch draufgesetzt. Dir war sehr wichtig, habe ich gelesen, dass du geschaut hast, auch bei der Auswahl der Models, dass das normale Größen sind, die man vielleicht auch so auf der Straße sieht, nicht nur am Laufsteg. Und dass dir auch, glaube ich, von Anfang an das sehr wichtig war, jetzt nicht nur zu berichten über, wie bin ich besonders schön, sondern dass dir das wirklich wichtig war, da auch Themen voranzubringen, die uns Frauen betreffen und da ein bisschen eine feministischere Richtung, sage ich mal, eingestiegen oder eingeschlagen hast, als sie zuvor war. Was waren so die Dinge, die du umgesetzt hast und wie hast du das auch gemacht? Ich stelle es mir nämlich gar nicht so einfach vor.
Also die Wienerin war so ein bisschen wie, ich hatte plötzlich das Gefühl, dass ich in meiner Heimat angekommen bin, in meiner journalistischen. Ich habe das irgendwie die Mischung aus Frauen, aus feministischen, gesellschaftskritischen Themen, aber auch Ästhetik. Das war irgendwie so ein Pool, wo ich mich total wohlgefühlt habe. Kolleginnen, die so smart und clever waren und so gemeinsam irgendwie an Sachen gearbeitet haben, da habe ich wirklich irgendwie so diesen Teamgeist auch erlebt und ich war sehr, sehr happy. Und die Umsetzung von den Themen, die war erstmal gar nicht so kompliziert, weil wir haben uns, also nachdem ich ihnen versichert hatte, dass ich nicht der Teufel bin, weil ich von Fellner Medien komme, das musste ich erst auch mal ein bisschen beweisen, dass ich nicht ganz eine schlimme Person bin. Und nachdem das geklärt war, hatten wir sehr schnell eine sehr gute Basis und wir haben halt das Magazin ein bisschen umgestellt. Wir hatten halt dann so Ressorts, da ging es um Zeitgeist, da ging es auch um so wirklich gesellschaftsrelevante Dinge wie Stillen in der Öffentlichkeit und warum ist das immer noch so ein Tabu und so. Und andererseits hatten wir mit der Martina Barker, die war damals Beauty-Ressortleiterin, einfach auch eine Feministin, die Beauty-Ressortleiterin ist und die sich so total gefreut hat, mit dann Interviewpartnerinnen wie, keine Ahnung, Susan Sarandon, die sie irgendwo getroffen hat für einen neuen Lippenstift, der halt richtig gute, harte Fragen zu stellen. Und die ist halt auch drauf eingegangen. Also hatten wir plötzlich im journalistischen Angebot auch sehr hochklassige Interviews und Texte, obwohl wir gleichzeitig auch Eyeliner und Lidschattenpaletten promotet haben. Und das ging eine Zeit lang wirklich gut. Und dann waren wir natürlich auch sehr euphorisch und haben gesagt, okay, wir müssen digital auch was machen. Wir müssen da, wir machen so einen feministischen Schmähpreis und haben den goldenen Penis ins Leben gerufen und haben dort Männer abgestraft, wie damals noch der mittlerweile verstorbene Felix Baumgartner oder so. Also so Männer, die sich halt so total blöd in der Öffentlichkeit Frauen gegenüber benehmen und haben die dann so ausgelobt. Und da waren wir recht erfinderisch und haben alles Mögliche gemacht und hatten auch im digitalen Raum relativ viel Anerkennung, weil wir ein bisschen eine härtere Schiene da gefahren sind. Aber wir hatten bald auch ein Thema mit den Anzeigenkunden, die es irgendwann nicht mehr so toll fanden, dass die Tatsache, dass man Anti-Aging-Produkte verkaufen möchte und auf der nächsten Seite steht dann, dass eigentlich Body Positivity eine gute Idee ist oder man möchte ein Fotoshooting machen mit, wie du gesagt hast, normal aussehenden Frauen. Und dann muss man aber erklären, dass die gesamten Sommer- oder Winterkollektionen überhaupt nur in Größe 34 und 36 uns von den Major Labels zur Verfügung gestellt werden und man deswegen auf Willhaben-Produkte zurückgreift. Also da haben wir, das war journalistisch alles total interessant und relevant, aber es hat halt ein bisschen an der Existenzgrundlage der Wienerin gerüttelt, weil wir uns halt nicht nur von Abos und Aboerlösen finanziert haben, sondern schon halt wirklich stark auch von Anzeigenerlösen. Und dann begann dieses Aushandeln, ich habe immer verstanden, dass man auch von was leben muss und dass man nicht nur idealistisch allein sein muss, aber ich würde mal sagen, retrospektiv, so die ersten paar Jahre waren ein ziemliches Fest, weil wir da viel machen konnten, was, glaube ich, in einem so stark und schlau Kontext, wenn man jetzt sagt, okay, Frauen sind können feministisch denken, können auf ihre Selbstbestimmung schauen, aber können auch sehr bewusst auch auf Schönheit und Ästhetik achten, da hat das irgendwie gut zusammengepasst. Und da haben wir auch sowas wie den Gründerinnentag dann irgendwie erfunden und haben irgendwie gesagt, ja, wirtschaftliche Selbstbestimmung gehört halt auch dazu und dieses Finanzielle, was bis heute ja immer noch unterbelichtet ist bei vielen Frauen, weil sie glauben, ergibt sich von selber, dieses Konto wird sich von selber auffüllen. Und ja, also es waren tolle, erfinderische und sehr coole Jahre im Sinne von auch, was man mit so einem Frauenteam so auf die Beine stellen kann.
Gibt es da eine Begegnung, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder eine Sache, wo du sagst, auf das bist du besonders stolz?
Nein, ich bin, also doch. Es gab immer den Cover Model Contest, also wo wir Frauen aus ganz Österreich eingeladen haben, sich zu bewerben und dann Covermodel zu sein. Ist ein bisschen ein altbackener Begriff jetzt aus heutiger Sicht. Und das war auch so, ihr normale Frauen, ihr könnt auch irgendwie aufs Cover der Wienerin kommen. Und das war immer ein sehr schöner Contest dann. Da ging es eben auch darum, was zeichnet mich aus? Nicht so sehr, wie schaue ich aus, sondern wer bin ich, was bin ich für ein Mensch? Und ich weiß noch, dass wir... Mit Jahren darfst du mich jetzt leider nicht fragen, aber jedenfalls war die Wienerin das erste Magazin in Österreich, das eine Frau mit Kopftuch als Covermodel, also als Schönheitssymbol am Cover hatte, ohne eine Erzählung von Kopftuchverbot oder von Kopftuch als Störfaktor, sondern Kopftuch als ein ästhetisches Symbol von vielen an diesem Outfit. Das hat mich gefreut. Und natürlich auch Frauen, die älter waren, Frauen, die dicker waren, also diese ganze Palette. Das finde ich schon schön. Das ist ein bisschen eine Serie, ist kein Einzelfall, aber das hat mich gefreut.
Schön. Barbara, du hast jetzt auch ein Buch geschrieben, dein erstes, und es heißt Bullshit mit Blümchenkleid und es geht um Tradwives. Magst du nur ganz kurz für jemanden, der uns zuhört und vielleicht mit dem Begriff das doch irgendwie noch drumherum gekommen ist, diesen Begriff zu hören oder das auf Instagram angezeigt zu bekommen, kurz sagen, was ein Tradwife ist und dann steigen wir ins Buch ein.
Ja, eine Tradwife ist eine Traditional Wife, also eine traditionelle Ehefrau. Das ist die Definition.
Definition, ja.
Das ist die Definition und man also befasst sich in ihrem Leben damit, Kinder, sich um die Kinder zu kümmern, um das Haus zu kümmern und selbst ganz viel von Grund auf selbst herzustellen und zu kochen.
Mhm. Und jetzt kann man mal sagen, ist ja prinzipiell ganz okay, ist ein Lebensentwurf. Was hat dich denn gereizt, ein Buch darüber zu schreiben und das auch Bullshit schon ein bisschen provokant zu nennen mit Blümchenkleid? Um was geht's in deinem Buch? Ich habe es ja gelesen, aber unsere Hörerinnen vielleicht noch nicht. Um was geht's darin und warum war das ein Thema, wo du gesagt hast, das soll mein erstes Buch werden?
Also man könnte jetzt sagen, das ist ein Social-Media-Phänomen und damit könnte man es auch schon wieder bleiben lassen. Also die Tradwife-Accounts, die ganz großen, die vor allem aus den USA kommen, sind in den letzten Jahren extrem in die Höhe geschossen. Und da reden wir wirklich von zweistelligen Millionen Followern auf diesen Accounts, die diese Art des Lebens als Frau glorifizieren. Und das ist, gerade vorher haben wir über Ästhetik gesprochen, also es ist jetzt schon klar, dass ich auf solche Dinge grundsätzlich ein bisschen abfahre. Und die sind alle sehr schön gemacht und im Prinzip erklären sie in vielen Videos, auf Instagram, aber auch auf TikTok, die Entschleunigung des Lebens. Also da siehst du dann Frauen sehr schön, sehr jung, sehr dünn übrigens auch, die Brot backen oder die andere Dinge einfach selber herstellen und alles ist so in gedämpften Farben. Daneben gibt es ein paar Kinder, die alle ganz ruhig sind und alle ganz entspannt sind. Und das ist ein Sehnsuchtsfenster, nenne ich es jetzt mal. Und alle, die einen Beruf und Kinder haben, also sowas wie Doppelbelastung oder auch nur einen Beruf, der sie sehr ausfüllt haben, werden bei dem Anblick von solchen Videos irgendwie auf den Gedanken kommen, ui, das ist aber schön, das hätte ich auch gern. Und so bin ich eigentlich darauf gekommen, weil es mich halt selber auch angesprochen hat, auf den ersten Blick. Und warum ich aber dann ein Buch schreiben wollte, war, dass ich halt dann schon drauf gekommen bin, dass es eben Inszenierung ist, dass diese Menschen, die diese Accounts betreiben, eigentlich hoch privilegiert sind. Also die haben an sich schon viel Geld und kriegen noch mehr Geld mit der Vermarktung dieser Inhalte und dann noch Vermarktung von Brot, Backpulver und Protein und keine Ahnung was. Also, dass die ein Geschäftsmodell daraus gemacht haben, mit der Illusion zu spielen, dass Frauen am glücklichsten wären, wenn sie zu Hause sind und still sind. Und das Buch sollte es dann deswegen auch werden, weil ich mir denke, es ist vielleicht für jüngere Frauen, die so ein bisschen am Anfang stehen ihres Lebens und vielleicht bei ihren Müttern sehen, dass die überfordert waren und vielleicht nicht so entspannt waren. Und die sehen dann solche Videos, dass die nicht fälschlicherweise auf diese Illusion oder auf diese weich gezeichnete Form von weiblichem Leben hineinfallen, weil was halt hier nicht gezeigt wird und was halt einfach auch Teil von weiblicher Lebensrealität ist, wenn du deine finanzielle Selbstbestimmung aus den Händen gibst und darauf hoffst, dass ein Mann das für dich erledigt, ein Leben lang, dann musst du zumindest wissen, dass das keine Garantie ist. Und er muss dich noch nicht mal verlassen. Mein Papa ist auch einfach gestorben und dann sieht das Leben für Frauen ganz anders aus. Und es kommt so schön daher auf den sozialen Medien, deswegen auch der Bullshit, weil ich mir das schon ein Bedürfnis ist zu sagen, es lohnt sich manchmal genauer hinzuschauen.
Mhm. Du hast ja auch mit deiner großartigen Mutter ein sehr persönliches Gespräch auch geführt, das auch in dem Buch in Kapitel 5, glaube ich, ist. Und ihr über ihre Rolle gesprochen als Treadwife 1.0, hast du das genannt, am Bauernhof. Ja. Ohne Filter, ohne Markenkooperationen, ohne den sauteuren Ofen, mit viel Arbeit, mit viel Fleiß und eben nicht mit dem Filter und Glamour. Mhm. Wie war das für dich, dieses Interview zu führen?
Also einerseits war es ein bisschen seltsam, weil ich meine Mama journalistische Dinge gefragt habe, die ich sie als Tochter so nicht gefragt hätte. Zum Beispiel, warum hast du eigentlich so viele Kinder bekommen? Also warum will man 7 Kinder haben? So schnodrig habe ich sie nicht gefragt, aber von der Idee her.
Ja.
Und also insofern war es sehr aufschlussreich, weil sich meine Mama erstens dem gestellt hat. Also sie war sehr offen in diesem Gespräch und ich mich getraut habe, professionell zu sein und aus der Rolle der Tochter für einen Moment rauszugehen. Und andererseits war es auch, glaube ich, es hat dem Buch eine gewisse Tiefe oder eine gewisse Erdung gegeben, weil meine Mama ganz viel von Haus, also von Scratch, ganz viel selber gemacht hat, einfach weil sie eine große Familie zu ernähren hatte und in dieses Ernährungskonzept, wenn man so möchte, viel Zeit investiert hat, weil es einfach weniger gekostet hat. Es hat weniger gekostet, zu sagen, man hat einen Gemüsegarten, der je nach Saison dieses und jenes hergibt. Dann gibt's halt aber auch nur dieses und jenes, als alles im Supermarkt zu kaufen. Also es war auch ein finanzieller Grund. Und das Dritte ist, dass meine Mama wahnsinnig gern Bäuerin war und ist und für sie das logisch war, wenn es Möglichkeiten gibt, dass ich selber Brot backe, selber ein Getreide anbaue. Das kommt ja auch nicht für alle Menschen in Frage. Niemand hat auf der Terrasse die Möglichkeit, Getreide anzubauen. Aber das war ein Punkt, den meine Mama total gut gefunden hat bei diesen Treadwife-Videos, dass die so sorgsam mit Dingen umgehen, die dann später ein schönes, schmeckendes Lebensmittel werden. Und gleichzeitig ist sie aber auch sehr kritisch in dieser Scheinwelt, dass man hier ein zufriedenes, ruhiges, entspanntes Leben führt, weil das ist es ja normalerweise nicht. Wenn du viele Kinder hast und alles selber machst, dann hast du viel Arbeit, du hast immer Stress, die Kinder sind auch nie immer sauber, sondern im Gegenteil. Also sowas kannst du nur inszenieren, wenn du eben eine Nanny hast, eine Hauslehrerin und einen ganzen Staff, der dir diese Videos macht, und das mit ihr gemeinsam auch ein bisschen zu lüften hat einerseits mich interessiert, weil ich mich für das Leben von meiner Mama nochmal anders interessiert habe, und ich glaube, es hat der Dimension in dem Buch auch noch irgendwie mal eine ganz gute, nachvollziehbare Ebene gegeben.
Ich fand es auch sehr schön. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, bevor ich zu meinen klassischen Abschlussfragen komme. Mich würde interessieren, du bist jemand, der sich sehr für Frauen einsetzt und so sich einsetzt, aber ich weiß auch jetzt, du hast mir auch damals beim Gründerinnentag gesagt, du, wenn du einen Kontakt brauchst oder so, also das habe ich sehr positiv noch in Erinnerung. Also jemand, der das nicht nur sagt, sondern auch lebt. Hattest du in deinem Leben auch Frauen, die dich ein bisschen an die Hand genommen haben oder die dir gesagt haben, du, ich kenne da wen oder könnte dir da ein bisschen weiterhelfen oder das würde ich so und so machen oder in der Situation so umgehen. Also Mentorinnen oder jemand einfach vielleicht auch nicht klassisch deklariert als Mentorin, aber einfach andere Frauen, wo du gemerkt hast, okay, die helfen mir.
Also ich hatte keine weiblichen Mentorinnen. Also ich hatte ein paar wenige Männer, die mir jetzt geholfen, also die mir manchmal Ratschläge gegeben haben, auch nicht immer gute, aber die waren zumindest da. Was ich immer hatte, war so auf diesem kollegialen, auf dieser Ebene, wo nicht jemand oben oder unten ist, eine ehrliche Auseinandersetzung, also auch so Warnungen von, ich glaube nicht, dass das gut wäre, wenn du das jetzt tust oder so. Und richtige Mentorinnen habe ich dann erst erlebt beim Frauennetzwerk Medien. Das ist ein Netzwerk eben für Medienschaffende in Wien. Und da bin ich dann eingestiegen und da waren so Frauen wie die Biggi Handlos zum Beispiel, die lange ORF-Ressortleiterin der Chronik und so eine Feministin der letzten feministischen Welle, so einerseits so ehrlich, aber auch so schnottrig und auch so gerade, also ohne viel Weichzeichner. Und die hat mir oft geholfen. Und die Eva Weißenberger war auch so eine, die mir oft geholfen hat, auch was so, ich kenne mich nicht aus, was könnte das für eine Strategie sein, die gerade meinen. Die Corinna Milborn war auch eine, die, bei der war ich auch zu Hause, weil ich in einer Situation war, ich bin mit ihr nicht befreundet, auch mit der Eva Weißenberger nicht, aber es waren so Frauen, wo ich wusste, ich kann die anrufen und ich kann sagen, ich kenne mich nicht aus, ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll, und die sagen mir dann entweder, jetzt können wir reden oder morgen können wir reden oder so, wie die Corinna gesagt hat, okay, ich habe gar keine Zeit, aber die einzige Möglichkeit ist, komm zu mir, du wirst zuschauen, wie ich mein Kind versorge, und dann können wir reden. Und das ist eine Qualität, finde ich, an Zugewandtheit, die keinen rückwärtigen Gefallen verlangt. Also das ist mir einfach, und das habe ich total schön gefunden und das habe ich erlebt. Und versuch's im Frauennetzwerk auch im Zuge des Mentoring-Programmes jetzt wieder an andere weiterzugeben. Meine aktuelle Mentee ist gerade, hat gerade einen riesen, unter Anführungszeichen, Sprung gemacht, wo ich dabei sein konnte und sie unterstützen konnte, was sie macht und wie sie es macht. Bin ich sehr froh, dass das jetzt gerade toll aufgegangen ist. Aber darum geht's gar nicht. Es geht nicht immer darum, dass man irgendwie wirklich eine Leine führen kann und eine andere Frau irgendwie quasi erfolgreicher macht, sondern dass man einfach als Partnerin da ist, um sich, wo man so blöd kann, die Frage gar nicht sein, austauschen kann und ein bisschen Rückhalt hat, um nicht zu glauben, dass man verrückt ist oder dass man das jetzt nur alleine so komisch findet. Also da habe ich viel erlebt, aber ich habe es sehr spät erlebt.
Weißt du, woran das gelegen ist, oder?
Ich glaube, es waren die Strukturen, als ich in den Journalismus kam, eben, es ist schon wirklich lange her, die waren noch extrem männlich. Es gab keine Frauen, die dir von oben irgendwie signalisiert haben, dass sie für dich da sind. Und ich nehme es denen gar nicht so übel, weil das war wahrscheinlich noch eine Zeit, wo das ist, es kann nur eine geben, dann auch wirklich wahr war. Für die eine war klar, dass es besser keine zweite gibt. Mhm. Und wenn das dein Mindset ist, warum immer das so ist, ich glaube auch das hat mit dem Patriarchat zu tun, dann handelst du ja gegen deine eigenen Interessen, wenn du plötzlich für eine zweite, eine dritte, eine vierte Raum aufmachst, wenn es halt doch nur eine geben kann. Mhm. Und ich glaube, das ist heute schon viel besser und anders, aber nichtsdestotrotz ist diese Schwesternschaft, also so, dass man grundsätzlich auch über Frauen was Gutes zu erzählen. Also einfach so diese Unterstützung, ohne dass es jetzt um irgendwie einen Job oder um irgendwas ganz Spezielles geht, sondern so grundsätzlich, dass man Dinge, die Frauen gut machen, einfach auch ein bisschen highlightet. Und Dinge, die Frauen nicht so gut machen, einfach mal unter den Tisch fallen lässt, weil Frauen machen das eh selber mit sich die ganze Zeit, dass sie über alles, also da den Fokus drauflegen, wo sie nicht gut sind. Aber ich glaube, dass das sich insgesamt schon sehr, sehr viel besser entwickelt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
Voll schön. Wenn du einen Rat einer Frau, die uns zuhört, also es hören uns viele Frauen zu, aber jetzt speziell für eine Frau ein Rat von dir geben,
du gibst dir etwas mit.
Ich würde sagen, unterschätz dich nicht und im Zweifelsfall immer erstmal Ja sagen. Sich später noch zu überlegen und Nein zu sagen, kann man immer noch. Umgekehrt ist es viel schwieriger.
Sehr cool. Ja, und jetzt noch zu meinen letzten Fragen. Gibt es so eine Sache, die Frage stelle ich jeder Frau. Gibt es eine Sache, die dich im Moment total begeistert? Oder sagst, das ist so cool, das empfehle ich allen Freundinnen weiter oder auch Arbeitskolleginnen. Und das kann jetzt total trivial sein. Das kann sein wie, also nicht ein Spaziergang, das kann sein ein Buch, das kann sein irgendein neues Konzept, das du entdeckt hast oder ein Shop oder was auch immer. Also das suchst du dir aus, in welche Richtung das gehen soll.
Okay, ich habe eins, ich habe ein Buch, das ist flankierend zu meinem Buch, ein Roman, heißt Yesteryear und beschreibt das Leben einer Tradwife, aber aus einer Roman-Ich-Perspektive mit einem wirklich coolen Twist. Das ist ein Buch, das ich gerne empfehle. Was ich auch empfehle, oder was ich halt viel mache, ich mache momentan viel mit KI und bin gerade am rausfinden, was das beste KI-Modell ist, um Projekte zu strukturieren. Das ist das, was ich und warum ich es empfehle, ist, es ist so viel Zeitersparnis, wenn du dir ein Gerüst bauen lässt, und das hat nichts damit zu tun, dass du da nicht deinen Hirnschmalz drinnen hast, aber lasst es euch helfen, wenn es darum geht, Zeitersparnis wirklich auch sichtbar werden zu lassen. Was kann ich noch empfehlen? Ich kann aktuellerweise Schanigarten und draußen sitzen empfehlen. Und ich war unlängst wieder, ich wohne ja in Wien, und war unlängst wieder im Wienerwald. Und es gibt im Wienerwald so viele Wege, wo du niemanden begegnest. Und die Tatsache, dass man in einer Millionenstadt mit der BIM zu einem Naherholungsgebiet fahren kann und dort dann 4 Stunden auf keinen einzigen Menschen trifft, ist weltweit, finde ich, so einzigartig, dass ich es gerne jedem empfehle, weil es ist genug Platz.
Okay, wer weiß, vielleicht ist es jetzt überfüllt.
Nein. Es ist, dort sind viele Leute und es geht sich trotzdem aus.
Sehr gut. Und die letzte Frage, Barbara, nachdem der Podcast Lunch Break Stories heißt, ist natürlich meine klassische Frage. Mit wem, lebend oder bereits verstorben, würdest du denn gerne mal deine Lunch Break verbringen?
Ja, leider gestorben schon. Simone de Beauvoir wäre natürlich mein Favorite. Aber aktuellerweise würde ich auch gerne mit Anne Hathaway mal Lunchbreaken gehen.
Mhm. Warum Anne Hathaway?
Weil ich finde, dass sie eine gute, also die hat irgendwie so einen Rise hingelegt, einen persönlichen, den ich meine, die hat sich auch die Filmrechte von Yesteryear gesichert bereits und hat diese ganze Geschichte erfunden, also nicht erfunden, das hat sie nicht, aber schnell begleitet. Ich finde, dass sie in letzter Zeit irgendwie für viele interessante Schlagzeilen sorgt. Und sie ist tatsächlich, ein bisschen bin ich ja Fangirl seit 2006, seit dem ersten Teil von Der Teufel trägt Prada. Das hat mich halt, meine Lifestyle-Magazin-Vergangenheit lässt mich da nicht los. Also die fände ich auch super.
Voll spannend, ist noch nie genannt worden. Also finde ich auch gut. Liebe Barbara, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, danke, dass ich da sein durfte.
Ja, das war's leider auch schon wieder. Das war Barbara Haas. Und wenn dich das Thema Tradwives auch so packt wie mich, lies ihr Buch Bullshit mit Blümchenkleid, erschienen im Karl Überreuther Verlag. Es hat circa 130 Seiten, also das liest man ganz angenehm an einem Nachmittag weg und lohnt sich. Ich garantiere, du siehst danach jedes zweite Reel mit anderen Augen. Es ist klug, ein bisschen streitbar, nie belehrend und es ist ausdrücklich auch ein Buch für Männer. Überall im Buchhandel und online erhältlich. Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Und noch etwas, worum ich dich bitten möchte. Es kostet dich nur 10 Sekunden und hilft diesem Podcast enorm. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass ein Like da, abonniere Lunchbreak Stories, damit du keine Folge verpasst. Und vor allem, teile genau diese Episode. Schick sie der Freundin, die gerade über ihren nächsten Karriereschritt nachdenkt. Deiner Schwester, deiner Tochter, deiner Mutter oder dem Mann, der sagt, das Thema betrifft ihn nicht. Frauen stärken Frauen, das fängt genau da an, bei einem Gespräch, das man weitergibt. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Mittagspause. Alles Liebe. Tschüss.